Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Hier erfahren Sie gleich, wer den Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung 2026 bekommt. Das ist eine der wichtigsten Literaturauszeichnungen in Deutschland. Geht an Schreibende, die den Dialog in Europa fördern. Und wer dafür im März ausgezeichnet wird, das hören wir gleich. Seien Sie dabei. Um das gegenseitige Verständnis in Europa. Darum soll sich die Person verdient gemacht haben, die mit dem Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung ausgezeichnet wird. So steht das in den Preisstatuten. Die festliche Verleihung dieses Preises, die ist immer zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse im Frühjahr. Und in den letzten Jahren wurden da zum Beispiel ausgezeichnet der israelische Philosoph Omri Böhm, die russische Lyrikerin Maria Stepanova oder in diesem Jahr der belarussische Schriftsteller Alhriat Bacharewitsch. Meine Kollegin Maike Albart, die ist seit 4 Jahren Teil dieser Jury und sie verrät uns jetzt exklusiv, wer den Preis 2026 bekommt. Hallo Maike.
Hallo.
Wer ist es?
Es ist Miljenko Jergovic, der bosnisch-kroatische Schriftsteller, der 1966 in Sarajevo geboren wurde.
Und seinen besonderen Beitrag zum europäischen Dialog, wie beurteilt ihr den?
Er ist ein unbeirrbarer Chronist der Verwerfungen ohne jede Bitterkeit. Sein Gedächtnisraum ist Jugoslawien und er hält fest an der Erinnerung des furchtbaren 20. Jahrhunderts für dieses jugoslawische Terrain und ist auch heute in Zagreb, wo Intellektuelle und Schriftsteller ungeheuer angegriffen werden, jemand, der immer dazu steht, also der sich nicht irritieren lässt, der auch die Schwächeren verteidigt, der eine großartige literarische Arbeit vorlegt. Und er war ja auch immer Journalist. Und der rote Faden seines Schreibens bleibt der Krieg.
Jetzt wird auch immer bei diesem Preis ein einzelnes Werk ausgezeichnet. Im Fall von Jergovic der Erzählband Das verrückte Herz. Wie habt ihr diskutiert in der Jury über das Buch, über den Autor, Journalist?
Ja, es war eine sehr lebhafte Diskussion und unser Eindruck war auch, dass man diesen jugoslawischen Krieg, diesen Balkankrieg so ein bisschen vergessen hat, dass er aber eigentlich der Vorbote war der Probleme, der Konflikte, der Kriege, die wir heute haben. Da hat sich schon alles abgebildet. Also die ethnische Säuberung, die Hysterie in den Medien, die Zuspitzung, die ungeheure Feindschaft. Und Jergovic sagt in diesem Band, es ist eben auch auf sprachlicher, motivischer Ebene insgesamt ein sehr gelungener Band. An einer Stelle, manche seien zu Volksverrätern geworden, andere seien nach Amerika gegangen, seien in Massengräbern gelandet und nur ganz wenige hätten ihre Seele bewahrt. Und für mich ist er jemand, der seine Seele bewahrt hat und der immer noch etwas Literarisches daraus zieht, also der das umsetzt in etwas anderes. So eine ästhetische Operation gelingt ihm und er nimmt die Dinge des Krieges, die ja etwas Ungeheuerliches haben, als etwas Normales in dem Kontext seiner Erzählungen und macht dadurch gerade das Ungeheuerliche deutlich. Also mir fällt jetzt eine Erzählung ein über Fräulein Rajka. Das war eine serbische Frau, eine alte Dame, die beerdigt werden musste und während der Beerdigung werden Granaten auf diesen Friedhof geworfen und dann muss auch noch ein Muslime in diese Wohnung einziehen, der gerade der Ermordung entkommen ist mit seiner Familie. Und der Umgang mit diesem Vermächtnis, da steht noch so ein alter Sachs mit 5 Dinarstücken. Er weiß gar nicht, was das soll. Er hängt die Ikone ab, aber diesen Sack, der bleibt dann da. Und am Ende denkt er, denn er erfährt dann, dass auch Fräulein Rajka ihre Eltern durch die Chetniks verloren hat, also durch die serbischen Freischärler während des Zweiten Weltkrieges, dass dieser Sack für ihn da ist. Das ist so das Vermächtnis. Und das ist etwas, was diesen ganzen Geschichtenband durchwebt.
Jetzt hast du gesagt, Maike, in Sarajevo sind Intellektuelle unter Druck. Was kann denn so ein Preis jetzt an Miljenko Jergovic, was glaubst du, kann der bewirken?
Ja, in Sarajevo weiß ich es gar nicht genau. In Zagreb, da lebt Miljenko Jergovic ja inzwischen seit 94. Aber er hat diese 4-jährige Belagerung von dort ja auch immer wieder, ist auch zurückgekehrt nach Sarajevo, bezeugt. Und das ist es, glaube ich, bestenfalls. Das war ja bei Omri Böhm und bei Bacharewitsch auch so, kommt ein neuer Dialog in Gang. Erinnern wir uns an diese, ja, auch Terrains, die wir vergessen haben, an diese Dinge, die da im Argen liegen und versuchen, das neu zu begreifen. Und das wäre die Aufgabe dieses Preises. Und ja, er wird überhaupt erstmal wieder in den Mittelpunkt gestellt. Das finde ich das Wichtigste für uns und auch für Miljenko Jergovic selbst.
Maike Albart hat uns informiert. Der Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung geht 2026 an den kroatisch-bosnischen Schriftsteller Miljenko Jergovic. Die Verleihung ist am 18. März 2026 im Gewandhaus in Leipzig. Und die Laudatio, die wird halten die serbisch-österreichische Schriftstellerin Barbi Marković. Wie das alles wird, das hören Sie natürlich bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Adventskalender.
Hier ist Nora Karches. Ich moderiere im Büchermarkt und ich verschenke ein Buch, das fast 1,5 Kilo schwer ist. Und dieses Buch heißt so: Spitzenwaren, ein Album 1900 bis 1954. Und in diesem Buch, da sehen wir Zeichnungen von den Mustern, nach denen Spitzen damals angefertigt worden sind. Und vertrieben hat diese Filetspitzen eine Firma aus Stuttgart, die im Jahr 1900 unter dem Namen Dittmar und Ostertag gegründet worden ist. Besonders ist dieses Buch für mich wegen eben der tollen Muster, die wir hier zu sehen bekommen. Also Herbert Stadler, der Künstler, der hinter diesem Projekt steht, der hat Muster ausgesucht, die exemplarisch sind für ihre Zeit. Also zum Beispiel gibt es da Ornamente, in denen wir den Stil der neuen Sachlichkeit wiederfinden, diese strengen geometrischen Formen der 1920er. Aber es gibt auch Spitzenmuster, bei denen man mit geschultem Blick erkennt, dass hier aufs Hakenkreuz angespielt wird. Und dann gibt's in diesem Album auch noch Texte, die mir die kunsttheoretischen Hintergründe erklären und einen Einblick in die Firmengeschichte geben. Ich schenke dieses Buch meiner guten Freundin Sonja, die zu Hause schon ganz viele von diesen großformatigen Kunstbüchern stehen hat und von der ich weiß, dass sie eine Vorliebe hat für aus der Zeit gefallene Klamotten. Außerdem mag Sonja aus der Zeit gefallene Wörter, wie man sie in diesem Buch findet. Damenausputzartikel ist so ein Wort. Dieses Album ist ein Buch für alle, die sich für die Kunst von Frauen interessieren, denn die filigranen Filetspitzen waren eben genau das. Von Frauen hergestellte Kunstwerke, die damals so kostbar waren, dass man sie als die Edelsteine ihrer Zeit bezeichnet hat.
Und diese Kostbarkeit empfiehlt meine Kollegin Nora Karches als Weihnachtsgeschenk den Band Spitzenwaren, ein Album 1900 bis 1954. Ist von Herbert Sattler und Martin Bauer, erschienen im Spector Books Verlag, 176 Seiten, 86 Euro. Ich sag's Ihnen, wenn man in letzter Zeit so mit Verlagsleuten spricht, dann ist da wirklich die Stimmung auf dem Tiefpunkt. Immer weniger Bücher werden verkauft. Gleichzeitig müssen diejenigen, die Bücher kaufen, also wir, immer mehr dafür bezahlen. Die Verkaufspreise, die müssen einfach steigen, damit Verlage überhaupt noch Gewinn machen. Mit anderen Worten, man muss Bücher also ganz schön lieben, wenn man in diesen Zeiten einen neuen Verlag gründet. Erst recht, wenn es auch noch ein Bilderbuchverlag ist. Davon gibt's nämlich schon ganz schön viele. André Zeugner, den hat das alles nicht aufgehalten. Vor 4 Jahren hat er den Kraus Verlag gegründet, einen Verlag für so ein bisschen schräge Bilderbücher. Und im Herbst wurde der Kraus Verlag mit dem Deutschen Verlagspreis und mit dem Berliner Verlagspreis ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch noch dazu und herzlich willkommen, André Zeugner.
Vielen Dank.
Heute ausgezeichnet, damals 2021, da hat bestimmt viel persönliches Engagement, ich denke auch einiges an persönlichem finanziellen Risiko dazugehört, so einen Verlag zu gründen. Was hat Ihnen den Anstoß dazu gegeben?
Naja, so groß war das finanzielle Risiko eigentlich nicht. Also ich habe so einen Kredit aufgenommen tatsächlich und ein bisschen Eigenkapital gebraucht am Anfang. Aber am Anfang stand einfach die Lust darauf, das zu machen. Und wie Sie eben schon richtig gesagt haben, man muss Bücher sehr gut, sehr viel lieben. Das tue ich tatsächlich. Und ich habe mal vor 25 Jahren eine Ausbildung zum Verlagskaufmann gemacht, damals bei Rowohlt. Mhm. Und insofern war ich schon ein bisschen angefixt für die Buchbranche. Und ja, ich finde das fantastisch, irgendwie Bücher herzustellen, also etwas, eine Idee zu haben und dass sich das dann realisiert.
Jetzt waren Sie auch direkt ja mit Ihrem ersten Buch ziemlich erfolgreich, von Schildflöten, Herdmännchen und Großmaulnashörnern. Das ist so ein Lexikon von bislang kaum bekannten Tieren, von so Fantasietieren, wie zum Beispiel der Schildflöte. Das ist so eine Art Schildkröte mit einer angewachsenen Nasenflöte. Gibt immer so einen lustigen Erzähltext dazu und dann sehr schöne Zeichnungen von Stefanie Jeschke. Ist das ein Buch, wo Sie sagen, das fasst eigentlich schon zusammen, was ich mit diesem Verlag machen will?
Im Kern vielleicht schon, ja. Also es ist natürlich ein roter Faden, der so durchgeht, wenn ich Bücher verlege oder auch einkaufe, Lizenzen aus dem Ausland, neben den Originalausgaben. Mhm. dass der Humor eine wichtige Rolle spielt. Das finde ich gut. Und ja, mit dem ersten Buch hat es tatsächlich ja manchmal vielleicht sogar zu gut geklappt, weil das hat ein bisschen die Sinne vernebelt, was dann die Auflagenhöhen des nächsten Buches betrifft.
Ja, man sagt aber auch immer, das zweite ist immer, ne? Weil auch bei AutorInnen, das zweite Buch ist immer das schwerste, bei Verlegern anscheinend auch. Genau. Ne?
Ja, ich war da ein bisschen zu optimistisch, was die Auflagenhöhe betroffen hat für das zweite Buch, weil das erste wirklich extrem gut laufen ist. Es gab super Rezensionen, Dennis Scheck hat es in die Kamera gehalten, es gab eine große Rezension in FAZ. Und ich dachte, cool, ja, wenn es so läuft, dann drucken wir doch mal 4.000 oder 5.000 vom zweiten Buch. Und also nicht vom gleichen Titel, sondern das nächste Buch, das Projekt quasi. Da bin ich etwas zu optimistisch angegangen. Aber den Fehler macht man einmal und dann wird man ein bisschen vorsichtiger.
Verstehe. Und weil Sie jetzt aber gerade gesagt haben, ja, der Humor ist Ihnen so wichtig, ich finde es auch fast so eine Art so spezieller, vielleicht schräger Humor, aber vielleicht braucht man das auch. Also Ihre Zielgruppe ist so 4 bis 8 Jahre. Haben die so eine besondere Art von Humor, so Kinder in dem Alter?
Ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen, aber grundsätzlich glaube ich, dass in dem Alter noch weniger sozialisierte Schranken oder Filter einwirken. Und das ist ja es gibt kein Alter, in dem mehr gefragt wird und kein Alter, in dem mehr mit Sprache gespielt wird und so viel entdeckt wird. Und ich habe ja selber 2 Kinder und in dem Alter, ich fand das super, dieser Entdeckerdrang und Forscherdrang und der Lust auch am Quatsch und mit Sprache zu spielen, ist ja was genuin Kindliches. Und viele behalten sich das ja auch eine Zeit lang, ne? Das ist ja auch gut und macht ja auch Spaß. Und ich habe mir den Verlag auch so vorgestellt, dass er eben Bücher macht, nicht nur für Kinder, dass die Kinder es interessant finden, sondern eben auch die Erwachsenen beim Vorlesen. Weil das war bei mir manchmal auch der Fall, wenn ich mal meiner Tochter, meinem Sohn was vorgelesen habe, was die total super fanden und ich total langweilig fand. Das war dann natürlich so, man hat es ja gemacht. Ne? Aber dass beide einen Spaß dran haben, das ist so ein Ziel. Und es gibt was mir eingefallen ist, es gibt einen Slogan von einem spanischen Verlag, der sagt, für Kinder bis 100 Jahren und älter. Und die fand ich super.
Okay. Dann sind Sie sozusagen jetzt immer beide als Team, stelle ich mir vor, Testleser. Also sowohl Ihre Kinder als auch als Ihnen muss es gefallen,
ab und
wenn
zu.
Sie
meine,
ein Buch machen.
Meine Kinder sind ja inzwischen älter geworden und die primäre Zielgruppe ist tatsächlich für Kinder von 3 bis 8 Jahren. Und da sind meine Kinder jetzt raus aus dem Alter. Aber tatsächlich bei manchen Büchern waren sie mitentscheidend, dass ich eine Lizenz zum Beispiel aus dem Ausland gekauft habe. Weil die nach 2 Wochen das auswendig konnten, wenn ich ihnen das vorgelesen hatte. Ne? Und da dachte ich, okay, wenn meine Tochter das jetzt auswendig erzählt, dann kaufst du die Lizenz, dann machst du das.
Okay, ja. Jetzt sind Verlagspreise einmal natürlich eine Anerkennung symbolisch für Ihre verlegerische Leistung, sie bedeuten aber auch Geld, finanzielle Förderung. Hm. Beim Deutschen Verlagspreis gab es 18.000 Euro, beim Berliner Verlagspreis 15.000. Was bedeuten jetzt solche Preisgelder? Wofür geben Sie sowas aus?
Bücher. Neue Lizenzen. Also,
und können Sie es vielleicht ein bisschen konkret machen? Ja. Von so einer Summe 33.000 Euro klingt für mich riesig. Ja. Wie viele Bücher kann man davon machen? Kostet eins?
Bei einer Originalausgabe, wenn ich was selber herausbringe mit einem Autoren, Illustratoren, kann man Pi mal Daumen ungefähr von ausgehen, das kostet zwischen 8.000 und 10.000 Euro. Also der Druck alleine wird um die 5.000 bis 6.000 Euro kosten. Die Illustratorin muss gut bezahlt werden, der Autor auch. Dann wird Marketing gemacht. Also mit allem drum und dran ist man bei einem beim Zehner, so 10.000 Euro. Das gibt man erstmal dafür aus. Das ist erstmal eine Investition.
Und wie viel kriegen Sie dann wieder rein durch Verkäufe?
Das hängt von den Leuten ab, die jetzt gerade zuhören.
Hm. In so einem günstigen Fall, was Sie sagen, also ist trotzdem noch ein Verlustgeschäft, so ein Buch zu machen?
Nö. Also ich mache keinen Verlust. Also das war auch mein Ziel. Also ich habe ja noch einen Hauptberuf und das gibt mir auch eine gewisse Sicherheit in dem, was ich tue. Also ich bin jetzt nicht vom Verlagsgeschäft abhängig, aber mein Ziel war auf jeden Fall damit, keine Miesen zu machen. Und ich bin dann auch eine Krämerseele, die dann auch im kapitalistischen Umfeld Gewinne machen möchte. Ja.
Jetzt habe ich anfangs von dieser angespannten Lage auf dem Buchmarkt gesprochen. Was kann man denn solchen Konzernriesen, die es auf dem Buchmarkt gibt, auch im Kinderbuchbereich, was kann man denen so als kleiner, unabhängiger Ein-Mann-Verlag entgegensetzen? Die haben ja viel größeres Marketingbudget, die haben viel mehr Geld für Lizenzen. Ja. Was haben Sie, würden Sie sagen, was die nicht haben?
Mut zur Lücke. Also ich denke mal, es gibt ja relativ viele kleine Verlage auch und selbst wenn wir hier von Konzernen sprechen, da hat man vielleicht den Eindruck, da sind dann tausende von Leute, aber selbst ein großer Verlag hat vielleicht mal 100 oder 200 Mitarbeiter. Ne? Das ist ja im Vergleich zur normalen, oder zur Wirtschaft an sich auch noch kleinster Mittelstand. Aber im Prinzip, ja, was die Auswahl der Bücher betrifft, glaube ich, hat so ein kleiner Verlag eher Möglichkeiten, klein und wendig zu sein. Und alle, die klein sind, ja, die haben ja schon eine sehr distinkte Vorstellung von dem, was sie veröffentlichen wollen, was sie gut finden. Das ist ja letztendlich wie eine Visitenkarte, wie man sein Programm gestaltet. Und ich denke mal, je größer die Struktur, desto mehr Kompromisse müssen oft gemacht werden. Dann setzt man vielleicht dann doch lieber auf das Bilderbuch mit dem und dem Thema, weil man weiß wahrscheinlich aus irgendwelchen Verkaufsstatistiken, dass sich das dementsprechend auch okay verkauft. Aber andererseits, ich glaube, auch die großen Verlage machen ja auch interessante Sachen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es da so einen großen Unterschied gibt. Es gibt tolle Bücher in allen Verlagen. Ne? Also insofern will ich da gar nicht so die Kleinen gegen die Großen ausspielen. In der Form der Arbeit, glaube ich, ist es unterschiedlich. Ja.
Sie werden das wahrscheinlich ständig gefragt, Herr Zeugner, aber Sie heißen Zeugner, Ihr Verlag heißt Kraus.
Ja.
Warum das denn?
Ich bin großer Fan von Robert Walser und in einem seiner Romane, Jakob von Gunden, kommt ein Junge drin vor, der heißt eben Kraus. Und der ist eigentlich gar nicht so sympathisch, aber ich fand den Namen nett und ich konnte mir schon so vorstellen, dass das Logo irgendwie nett ist. Und das Krause an sich irgendwie finde ich auch ein bisschen Programm, weil es halt nicht glatt und über einen Kamm gebügelt ist. Und das ist halt ein bisschen wild, ne? Und das dachte ich irgendwie passt. Und ich habe tatsächlich vor Verlagsgründung einige Menschen aus der Verlagsszene gefragt, darunter war auch ein honoriger Verleger und der meinte so, nein, also Kraus für einen Bilderbuchverlag, das geht gar nicht, da müssen mehr I's und O's und A's, das muss niedlich klingen. Und da dachte ich so, oh, nee, muss nicht.
Ja, ich würde auch sagen, Ihre Bücher sind eher schräg als niedlich. So niedlich wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt das erste Wort, was mir einfallen würde bei den Titeln.
Ja, niedlich ist nett, aber nicht schräg, ja.
Jetzt haben Sie einen ganzen Stapel Bücher mitgebracht ins Studio, liegt neben Ihnen. Wenn Sie ein Buch uns rausziehen und sagen, das ist das für, ich weiß, es ist wie ein Lieblingskind aussuchen, als Verleger bestimmt unfair, aber können Sie uns noch einen Titel, vielleicht den neuesten oder einen besonderen, an dem Sie gerade gearbeitet haben, vorstellen?
Ja, was ich gerade sozusagen rausgebracht habe, eins von den drei neuen Büchern heißt Herr Ernst kauft eine Katze.
Ah ja, das habe ich auch
das
gesehen.
Das ist von Roxana Jentschewska-Wrubel.
Sehr schöne Bildästhetik.
Absolut,
auch.
Ja. Und das ist auch so einer der Gründe, also mit einer der Gründe, neben der schönen Geschichte, weil das ein super illustriertes Bilderbuch ist, was sehr viele Anspielungen beinhaltet aufs Bauhaus auch. Also es gibt da, es hängt da ein Mondrian an der Wand oder der Mann setzt sich in einen Le Corbusier-Sessel. Und der Typ ist halt auch genau so, ne? Also er ist sehr funktional, minimalistisch, er kommt, also er ist so die personifizierte Sachlichkeit. Und genau, die Katze.
Er sieht auch ein bisschen aus wie Stromberg, wenn ich das mal.
Ja, also, lustigerweise, die polnische Autorin hat auf ihrem Instagram gepostet, ja, das ist doch Friedrich Merz, ne?
Manche sagen ja, auch da gibt es eine gewisse Ähnlichkeit.
Ja, ja, ja. Genau, aber letztendlich, glaube ich, ist es eben Le Corbusier, den er, ist die Anspielung, also auf den Designer halt. Und genau, die Story ist, dass der Herr Ernst ein sehr sachlicher Mensch ist, aber auch mit Nervositätsproblemen und deswegen Tabletten schluckt. Und er sich dann irgendwann überlegt, okay, eine Katze kommt mir preiswerter für Beruhigung und das funktioniert eben nicht. Und naja, also es ist eine sehr, sehr lustige Geschichte mit einem Happy End. Und ja, Herr Ernst kauft eine Katze von Roxane Jentschewska-Wrubel.
Finden Sie. Buch. Im Kraus Verlag, ein Verlag für schöne und schräge Bilderbücher. André Zeugner ist der Verleger und er war zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank, Herr Zeugner, für den Besuch und alles Gute.
Danke, danke. Wiederhören.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Manchmal scheinen Bücher so direkt in unsere Gegenwart zu zielen, obwohl sie vor Jahrzehnten geschrieben wurden. Ein Brief an die Amerikaner zum Beispiel, den möchte man doch sofort lesen. Vielleicht wollen Sie auch sogar direkt einen schreiben. Mir fehlen da auf jeden Fall gleich einige Sachen ein, die ich gern so aus Europa über den Atlantik schicken wollen würde. Dem französischen Schriftsteller Jean Cocteau, dem ging es wohl auch so. Allerdings 1949, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, da schrieb er einen Brief an die Amerikaner. Der wurde jetzt neu aufgelegt. Helmut Böttiger hat den mitgebracht ins Studio. Hallo, Herr Böttiger.
Hallo.
Es ist ja tatsächlich ein Brief, den Cocteau da geschrieben hat. Warum schreibt er den?
Ja, er sitzt im Flugzeug von New York nach Paris. Er war ein paar Tage in New York, um ein Theaterstück, einen Film von ihm da zu promoten. Und im Flugzeug zurück ist er so aufgewühlt und so erregt über die Zustände der Kultur in den USA und überhaupt den Alltag, die Politik, dass er sofort anfängt, einen Brief zu schreiben an die Amerikaner. Und das ist tatsächlich auch adressiert. Er schreibt nicht liebe Amerikaner, sondern in neu ansetzenden Passagen immer wieder Amerikaner-Ausrufezeichen. Er will was loswerden.
Jetzt ist Jean Cocteau Ende des 19. Jahrhunderts geboren. Der ist Schriftsteller, Maler, Chansons geschrieben. Er ist aber Surrealist. Also seine Kunst, die steht eher für das Träumen, das Unbewusste, das Assoziieren. Wie schreibt so jemand denn so einen politischen Brief? Also wird er überhaupt politisch? Wird er konkret?
Ja, es geht um die Unterschiede zwischen Europa, vor allem Frankreich und den USA. Und da er aber ein französischer Autor ist, hat er sehr viele poetische Bilder, subjektiv Wahrnehmungen und das ist das Assoziative, das ist erstmal nicht so diskursträchtig, wie man das erwarten würde. Es ist tatsächlich sehr französisch und beschreibt, dass Amerika in der puren Gegenwart lebt. Das Ökonomische steht im Vordergrund und alles steht im Zeichen des Erfolgs. Und es ist schon eine Kapitalismuskritik, eine Kritik an dem spezifischen amerikanischen Kapitalismus und ganz charakteristisch ist, dass er sagt, bei der Kunst ist es oft wichtig, dass man auch scheitert, dass man Misserfolg hat. Er sagt, das große Beginnen in der Kunst hat oft auch etwas damit zu tun, dass man Misserfolg hat und nicht zum Ende kommt. Und das ist das, was die Amerikaner nicht verstehen. Misserfolg ist für so sofort unangenehm, schlecht und wer Misserfolg hat, ist abgestempelt, aus dem wird nie etwas mehr. Also das ist schon eine sehr große Kritik an der Ökonomisierung der Kultur.
Jetzt muss man das, oder ich verorte es vielleicht nochmal, es ist 1949, der Marshallplan ist gerade angelaufen, wenn Sie sagen Kapitalismuskritik, Frankreich, aber auch Großbritannien, Westdeutschland, natürlich die Trizone, die alle profitieren ja gerade enorm 1949 von den Wirtschaftshilfen der USA und dann kommen die USA da so schlecht bei weg bei Cocteau?
Ja, Cocteau war in den USA, er hat in New York die Theater gesehen, das Publikum gesehen und das führt zu einem Bild, den übrigens der erste deutsche Übersetzer Paul Celan 1949, das ist ganz interessant, das ist das erste Buch, das von Paul Celan überhaupt in der Bundesrepublik erschienen ist und da hieß dieses Buch »Der goldene Vorhang«. Das ist ein Bild von Jean Cocteau, das er mit dem eisernen Vorhang damals zwischen Ost und West vergleicht. Und der goldene Vorhang trennt die USA von Europa. Und der goldene Vorhang, das sieht man ja auch an dem jetzigen amerikanischen Präsidenten, welche Rolle das Gold spielt, das ist die Welt des Geldes und des sofortigen Ertrags. Und dieser goldene Vorhang ist so ein Leitmotiv. Und dagegen steht die Kunst. Die Kunst ist immer ein Geheimnis. Und er schreibt, dass die Amerikaner Angst vor dem Geheimnis haben. Da muss immer sofort alles aufgedeckt werden. Und ein Beispiel dafür, was ihn sehr erregt, ist, dass Stravinsky Filmmusiken für Hollywood geschrieben hat. Aber Stravinsky geht nicht. Da muss immer extra ein Arrangeur her, um die Musik nochmal für das Publikum zu gestalten. Und er sagt, das amerikanische Publikum ist eigentlich großartig, begeisterungsfähig. Aber die Produzenten verachten dieses Publikum, das viel mehr Potenzial hätte und wollen es immer zurechtstutzen. Und es bleibt eine Langeweile. Und die Langeweile, weil das Tiefe eigentlich gar nicht zum Ausdruck gebracht werden kann, dafür haben die Amerikaner ein Rezept gefunden, nämlich gegen die Langeweile irgendeine Art von Optimismus zu setzen. Und das ist ein sehr interessantes Bild, das auch heute sehr aktuell ist.
Was dann aber die Europäer dieser Langeweile der Amerikaner entgegenzusetzen haben, ist der Misserfolg, das Scheitern, wie Sie schon gesagt haben, Herr Böttiger, oder was hebt er sozusagen als europäischer Haltung, Tugenden, Eigenschaften hervor?
Ja, da möchte ich etwas wörtlich zitieren, weil das wirklich sehr schön und charakteristisch ist. Und da merkt man auch, das ist eine eigene Sprache. Cocteau schreibt, ihr besitzt alle Fülle von Komfort, aber euch fehlt der Luxus. Der Luxus, sagt er, ist die Belohnung derer, die keine Angst vor Mangel an Komfort empfinden. Der Luxus ist also etwas, was nichts mit Geld zu tun hat, sondern mit Lebensgefühl und einem kulturellen Empfinden. Das ist natürlich sehr künstlerisch gesprochen und es fällt wirklich auf, dass die Langeweile für Cocteau der Ausdruck dessen ist, was in Amerika passiert. Sie haben Angst vor der Leidenschaft. Es muss alles sofort gedrosselt werden. Das hat alles ein schlechtes Gewissen und es wird überdeckt durch eine Form von Optimismus, die ihm zutiefst zweifelhaft erscheint. Und da, es gibt ja seit einiger Zeit das Modewort des Kulturpessimismus, das man immer gebraucht, wenn man Kritik an etwas übt. Und Cocteau würde sich bestimmt nicht selber als kulturpessimistisch bezeichnen, aber den Finger auf die Wunde legen, das will er schon.
Und Sie haben auch schon gesagt, Helmut Böttiger, liest sich alles heute immer noch aktuell? Also Stichwort Unterforderung des Publikums, habe ich sofort gedacht. Kann man auch heute noch genauso gut lesen?
Also es ist erstaunlich, wie früh Cocteau auf Entwicklungen aufmerksam macht, die für uns heute eigentlich selbstverständlich sind. Und er sagt einmal, das klingt auch sehr aktuell politisch, dass es gibt die Gefahr, dass die Kultur an den Schranken der Zoll- und Devisenämter zerschellt. Also er hat schon sehr früh sehr viel gesehen.
Jean Cocteau, in seinem Brief an die Amerikaner aus dem Französischen wurde der übersetzt von niemand geringerem. Wir haben es gehört, als Paul Celan mit einem Vorwort von Ulrich Wickert ist dieser Brief jetzt neu erschienen im Karl Rauch Verlag. 58 Seiten, 16,50 Euro sind der Preis. Ich sage vielen Dank für die Buchkritik an Helmut Böttiger.
Danke.
Laszlo Krasznahorkai, der ungarische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger 2025, der hat sich bisher aus dieser Berichterstattung rund um diese Riesenehrung eigentlich ziemlich zurückgehalten, kaum Interviews gegeben. Ich muss sagen, ich kann ihm das nicht verdenken, aber viele haben deshalb jetzt natürlich mit besonderer Spannung auf die Nobelpreisrede von Laszlo Krasznahorkai gewartet. Gestern hat er sie gehalten in Stockholm, auf Ungarisch natürlich.
Hölgyeim és uraim. Az irodalmi Nobel-díj kapcsán eredetileg a reményről kívántam megosztani önökkel a gondolataimat, de a remény nálam éppen végleg kifogyott, így most az angyalokról fogok beszélni.
Laszlo Krasznahorkai, der sagt hier eröffnend, er habe eigentlich zum Thema Hoffnung sprechen wollen, aber seine Vorräte an Hoffnung, die seien erschöpft, deshalb spricht er über neue Engel. Und angehört, auch mitgelesen in englischer Übersetzung wie ich, hat der Schriftsteller Clemens Meyer selbst vielfach ausgezeichnet, zuletzt etwa mit dem Lessing-Preis für sein Gesamtwerk. Guten Tag, Clemens Meyer.
Hallo, guten Tag.
Ja, ich muss sagen, ich weiß ja gar nicht, haben wir da eine Rede gehört oder ein neues Buch von Krasznahorkai in Kurzform? Ich wurde nämlich direkt, wenn man diese ersten Sätze liest, von diesem Stil von Krasznahorkai ganz reingezogen, so ein Stil, der immer weiter fließt, weiter drängt. Wie ging es Ihnen? Wie haben Sie zugehört?
Ja, zuerst mal habe ich auch nichts verstanden. Es hat eine Weile gedauert, bis ich den englischen Text dann auf der Nobelpreisseite entdeckt habe und habe, während ich das auf Ungarisch hörte, wo ich kein Wort verstehe, aber auch schon sofort gemerkt, das hat eine Melodie, hier kreist was und dann tauchte immer ein Wort, so zwei Wörter auf. Körbe, Körbe, sagt er immer. Und dann habe ich da erstmal gegoogelt, was das heißt. Das heißt around and around. Also er bewegt sich im Kreis immer wieder herum und so ist auch diese Rede. Das ist so ein poetisches Kreisen, das quasi dann auch zu den existenziellen Fragen vorstößt. Erstmal über die Engel und dann über das, was der Mensch überhaupt ist, aber im Prinzip immer ganz vorsichtig austastend und austarierend und auch immer der Poesie der Sprache vertrauend. Darum ging es ja auch eigentlich. Es geht ja um Literatur.
Absolut. Und diese neuen Engel haben Sie jetzt auch schon angesprochen, Clemens Meyer, die Engel, die ja keine Botschaft mehr an den Menschen hätten, sondern uns eigentlich verzweifelt zuhören. Aber ich glaube, er sagt an einer Stelle, alles, was er schreibt, kann diese Engel, diese Schutzlosen nicht mehr heilen. Was waren so entscheidende Aspekte für Sie in dieser Rede? Sie haben gesagt, es ging eigentlich ja um alles, um das Schreiben.
Das Grandiose ist ja auch, dass er ohne, dass er das enden muss, den Zustand der Welt dennoch konstatiert und seziert. Und es geht da wohl auch um Kriege. Und das Unerhörte ist, dass er dann ja auch sagt, die Engel, die neuen Engel, das sind ja vielleicht die, die durch die Kriege entwurzelt sind. Die sind unter uns. Und wir können ihnen nicht mehr helfen. Das heißt, der Engel ist sozusagen vom göttlichen Wesen gefallen. Er ist jetzt der Erniedrigte und Beleidigte. Und das endet dann ja auch diese Rede mit dem Clochard, der verzweifelt versucht, ein paar Tropfen Urin sich zu entledigen, was ihnen Schmerzen bereitet. Ein kranker Obdachloser in einer U-Bahn-Station. Und an dem macht er dann auch fest, dass das ja eigentlich das Potenzial der Rebellion, also dass die Erniedrigten, die Beleidigten, die Geschlagenen, die Parias nennt er sie auch an einer Stelle, dass die doch vielleicht doch irgendwann aufstehen und rebellieren. Also ohne dass es jetzt explizit permanent benannt wird, konstatiert oder verhandelt er doch den Zustand der Welt und die Probleme der Welt auf eine ungeheure poetische Art und Weise. Das hat mich jetzt, wo ich es gerade nochmal wieder gelesen habe, nochmal sehr beeindruckt.
Ja, ich muss auch sagen, ich fand auch, Sie haben das jetzt besser formuliert, als ich das erzählen könnte, wie er sozusagen gar nicht die Dinge ansprechen muss, klar benennen, aber trotzdem über diesen Zustand der Welt redet. Würden Sie denn sagen, es gibt in der Mitte so einen Abschnitt, wo er schon auch über den Menschen redet, seinen immensen Fortschritt aufzählt, aber dann auch bis dahin, wo sozusagen der Mensch selbst seine Würde aushöhlt. Würden Sie sagen, es liegt sowas wie eine Anklage auch da drin? Eine Anklage an den Menschen, die Menschheit im Allgemeinen?
Also beides. Er sagt ja, was hast du nicht alles geschaffen? Da schwingt er sich auch dann zu einem gewissen Pathos auf. Du hast den Mond betreten und du hast das All erobert, aber hast die Vögel verlassen und die Natur verraten und gleich im Gegenzug auch. Du hast den Fortschritt geschafft, aber jetzt stickst du im Schlamm fest. Am Ende. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Die Evolution, ja, das war eine großartige Sache, aber sie wird sich nicht wiederholen. Und jetzt scheint ein Stillstand, er lässt sogar Elon Musk auftauchen. Das ist einmal der ganz wenige Stellen, wo dann eine so Person aus der realen Zeitgeschichte, also na gut, es geht auch um Maler, Leonardo da Vinci und so, die tauchen auch alle auf. Aber ich glaube, dass in dieser Stelle auch quasi so ein Bedauern über das komplette Verlorensein im Digitalen, dass der Schlamm auch wahrscheinlich auch der Schlamm der KI ist oder weiß der Teufel. Also man kann da sehr viel rein interpretieren, aber ich glaube, es ist sowohl ein noch einmal Zurückschauen, als er sagt ja auch immer, ich bin ein alter Mann, ich stehe hier als alter Mann, der den Literaturnobelpreis bekommt. Also im Prinzip, was kann ich ausrichten? Und dennoch macht er weiter. Also er konstatiert weiter, er klagt weiter, er klagt, aber es ist ein melancholisches Klagen und Feiern zugleich.
Und er endet ja auch bezeichnenderweise dann mit dieser Frage nach dem Aufstand des Clochard, dem Aufstand der Schutzlosen. Also vielleicht doch so ein Funken Hoffnung, dachte ich, den er dann am Ende aufblitzen lässt.
Ja, zum Schluss sagt er dann nochmal, ja schön, da war leider das Bild weg und ich habe mich geärgert. Da war, weil, er muss sagen, diesen Stream haben zeitweise, habe ich das gesehen, 1800 Leute gesehen oder so. Naja, und trotzdem war plötzlich da, also nur 1800, ja. Ich weiß nicht, sicher gab es noch andere Quellen, man konnte es vielleicht noch anderswo sehen. Und dann war plötzlich trotzdem das Bild weg und in Stockholm brachte Verbindung zusammen, dann war es mal ganz weg, weil ich hätte gern gesehen, sein Gesichtsausdruck, wie er gesagt hat, wo er dann zum Schluss endet mit dem Wort Hoffnung ja eben doch. Das letzte Wort dieses Wortes ist, glaube ich, sogar Hope. Also ich wollte eigentlich ich sprach über die Würde des Menschen und über die Rebellion und vielleicht auch über Hope. Ja. Also da hätte ich gern gesehen, man hat aber immer mal zwischendurch gesehen, wie die Kamera so in den Saal reinging. Und da habe ich mich manchmal ein bisschen so nicht amüsiert, aber gedacht, ja, da sitzen doch einige, die schauten da und dachten, oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Ja, das ist die große Literatur, das Laszlo Kosnowka, die da auf euch ja niederfuhr.
Steckte für Sie auch jetzt in dieser Rede das, was Sie auch an diesem Autor einfach fasziniert, an seinen Roman?
Absolut, ja. Ich hatte erst sogar gedacht, es ist vielleicht wieder nur ein einziger Satz, aber es sind dann doch ein paar Punkte. Man findet dann doch ein paar Punkte, das ist auch nicht das Entscheidende, weil du kannst ja auch Sätze machen, die eben keine Punkte haben, sind trotzdem Sätze und die sich dann eben mit Kommata immer weiter aufschwingen. Ja, das ist dieses Körbe, dieses Kreisen, dieses Meandern, dieses Sprachliche. Dann immer, und man merkt plötzlich, jetzt ist er wieder bei einem anderen Kontext. Man hat es gar nicht gemerkt, wie das fließend ineinander überging. Und das ist, und dieses Existenzielle natürlich, ja. Und die Engel. Also das hat mich doch sehr berührt. Das ist die große kryptische, aber dennoch absolut lesbare und absolut poetische und auch auf die Musik, den Sound vertrauen. Denn er sagt auch zu Anfang auf Englisch noch und dann bevor er ins Ungarische verfällt, ich gehe jetzt in die Musik einer unbekannten Sprache, damit meint also eben das Ungarische, also dieses Musikalische, dieses ungeheure Musikalische und trotzdem dieses Existenzielle, die große Frage, also so banal wie das klingt, also was ist der Mensch, das taucht ja da auch in dieser Dankesrede immer wieder auf. Das ist auch das, was seine Literatur absolut auszeichnet.
Ja, wenn Sie ihn jetzt treffen würden, Clemens Meyer, was würden Sie mit ihm besprechen wollen?
Ja, ich habe ihn tatsächlich immer mal am Telefon gehabt in den letzten Jahren. Getroffen habe ich ihn das letzte Mal, leider schon lange her, 2018, vor 7 Jahren. Sind wir uns in Italien begegnet und ich würde ihn einfach fragen, was über seine nächsten Bücher, über die Literatur und man muss gar nicht. Sobald man sich mit denen hinsetzt, kommt man irgendwie doch auf eine ganz seltsame und sehr langsame Art und Weise ins Gespräch. Und das, also im wahrsten Sinne, über Gott und die Welt, so banal wie das klingt, aber man kommt immer wieder irgendwie zur Literatur. Ja? Denn das ist die Welt, in der er zu Hause ist.
Clemens Meyer über die Nobelpreisrede von Laszlo Krasznahorkai im Deutschlandfunk Kultur. Haben Sie vielen Dank, Clemens Meyer, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss. Und die Nobelpreisrede von Laszlo Krasznahorkai. Die können Sie sich als Video ansehen und als Text nachlesen auf nobelprize.org. Ansonsten schielen wir schon auf nächste Woche. Da erscheint ein neuer Roman von Krasznahorkai in deutscher Übersetzung.